Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe. Dieses Jahr machen wir es nicht wie letztes Jahr.
Ich wollte gerade sagen, nicht wieder den alten Karlauer.
Letzte Ausgabe in diesem Jahr, 2024. 17 Folgen, glaube ich.
Du hast vorhin nachgerechnet.
Das erscheint mir aber zu wenig.
Ich komme da nicht so hinterher.
Das erscheint mir. Obwohl, 52 Wochen, die Hälfte. Dann haben wir irgendwann mal so eine Phase gehabt, wo wir sehr unzuverlässig waren.
Das kann überhaupt nicht sein. Das ist ausgeschlossen.
Ausgeschlossen.
Sonst kann es nicht gelegen
haben. Ja. Erstmal, wir sitzen gegenüber. Deshalb ist die Begrüßung diesmal so unpersönlich ausgefallen, weil wir haben uns quasi schon in den Armen gelegen.
Genau.
Und aber trotzdem, hallo Mackie, einmal offiziell für die Zuhörer.
Hallo Lars, herzlich willkommen.
Dankeschön. Und wir haben zufällig uns in der Hauptstadt getroffen.
Genau.
Und haben dann gesagt, Mensch, hast du ein Mikrofon dabei? Ja, habe ich. Laptop dabei? Ja, habe ich. Jetzt brauchen wir noch einen Raum.
Und das hat uns echt vor Probleme gestellt.
Ja. Ja. Aber du hast sie gelöst.
Wir haben die gelöst. Und zwar mit tatkräftiger Unterstützung vom Drive, dem Volkswagen Center in Berlin, unter der Lindenecke Friedrichstraße. Da sitzen wir jetzt nämlich gerade. Und wir haben wirklich erst vor einer halben Stunde angefragt, ob wir uns hier hinsetzen können. Also eine absolute Überfallaktion. Und da möchten wir uns ganz herzlich an der Stelle bedanken.
Dass das so super kurzfristig geklappt hat. Also man kann sich mit ein bisschen mehr Vorlauf, kann man hier das Studio mieten, das Drive-Studio. Und also ist jetzt an für sich nichts Ungewöhnliches, dass man sich diesen Raum hier mieten kann.
Da lehnst du dich jetzt weit aus dem Fenster, das
meinst
weiß
du?
Ich nicht. Keine Ahnung.
Ja, ich habe das so verstanden.
Okay.
Aber also ich glaube, das Drive-Studio kann man sich mieten. Natürlich muss man irgendwie eine Verbindung haben.
Und man muss sich anmelden natürlich.
Anmelden vorher und so weiter. Und wir haben uns halt mit 30 Minuten Vorlauf angemeldet und wurden hier mit offenen Armen, so wollte ich das sagen,
genau.
Mit offenen Armen empfangen.
Warmen Herzens.
Warmen Herzens, offenen Armen. Nee, super, super nett.
Und das passt doch. Also es ist
Besser
geht's nicht, als wir draußen vorbeigelaufen sind. Das erste Auto, was wir im Schaufenster gesehen haben, war ein grüner VW Käfer als Cabriolet. Voll mit Geschenken natürlich, wie sich das zur Weihnachtszeit gehört.
So ist es.
Und dann sind wir reingekommen und was haben wir da gesehen? Dann ein T1-Bulli.
GTX.
Nee, der GTX ist ja schon daneben. Wenn du reingekommen bist, bist du geradezu auf den T1 Samba zugelaufen.
Ach, auf den Samba. Man läuft erst auf den T1 Samba zu, in rot-weiß. Und rot-weiß oder gelb-weiß?
Orange-weiß.
Was ist dein Favorite, meine ich?
Ach so, Farb-Kombi. Favorite? Ich finde ihn so klasse, wie er da steht, orange-weiß.
Ja?
Ja.
Ich mag ja das Gelb.
Bist du gerade noch beim Samba oder bist du beim ID.Buzz?
Nein. Der Samba müsste auch mal mit Gelb gewesen sein.
Also den habe ich auch schon gelb gesehen, aber da weiß ich nicht,
weiß auch, ob das Original ist.
Original,
ne?
Ist
weil dieser Gelbfarbton ist eigentlich ein Audi-Farbton, so viel ich weiß.
Zu der Zeit wahrscheinlich nicht.
Genau, deshalb vermute ich mal. Also wer es besser weiß, gerne in die Kommentare hacken bei Instagram, Rückspiegel, ob es den T1 Samba in Original gelb-weiß gab.
Wir fragen einfach hier gleich nochmal bei VW nach. Also wenn es einer weiß, dann wird es ja VW wissen, oder? VW Classic kann ja auch mal was dazu sagen.
So
wir
ist
rufen
es.
Euch hierzu auf.
Also nochmal wirklich herzlichen Dank, dass wir hier eine Aufnahme machen können. Wir haben auch gefragt, ob wir erwähnen dürfen, weil wir das so super nett fanden. Das wurde bejaht und deshalb wollen wir das auch gerne machen und werden das auch einmal noch bei Instagram erwähnen, weil das ist schon... Das ist schon ungewöhnlich.
Ein ganz tolles Entgegenkommen.
Ja, mega. Also vielen Dank.
Perfekt.
Ja, dann haben wir uns keine Zeitungen besorgt, sondern die letzte Folge, wir sagen es immer liebevoll, Laber-Podcast.
Laber-Podcast, genau.
Laber-Podcast, also wer jetzt keine Lust hat auf Laber, nein, wir haben uns was anderes überlegt. Und zwar, wo genau, Mackie, haben wir es entdeckt?
Oder du? Wir haben uns der Quelle der Autobild Classic bedient. Die haben... die Oldtimer, die 2025 ein H-Kennzeichen bekommen, mal aufgelistet. 21 Stück haben wir hier, ob wir alle besprechen, weiß ich noch nicht. Das ist jedenfalls ein Thema, was wir uns anschauen wollen. Welcher Klassiker bekommt denn nächstes Jahr ein H-Kennzeichen? in 2025. Und natürlich gucken wir auch noch mal so ein bisschen ins Jahr zurück. Was haben wir alles erlebt? Worüber haben wir berichtet? Was gab es für Themen, die wir aus unseren Zeitschriften, die wir immer so durchblättern, was ist hängen geblieben? Ein, zwei Sachen fallen mir spontan ein, dir mit Sicherheit auch. Und so wie immer sind wir nicht vorbereitet, sondern machen das einfach jetzt aus der Hüfte raus. Ne?
Ja, ein bisschen. Vorbereiten tun wir uns schon.
Ja, wir sind da. Das ist die Vorbereitung.
Ja, und wir haben neues Equipment schon wieder. Ich habe mir ein neues Mikrofon angeschafft, was eigentlich für eine Person ist, aber weil wir noch keinen Recorder haben, wir versuchen das jetzt mal über ein Mikrofon. Da würde ich mich auch über eine Rückmeldung freuen, ob ihr da soundtechnisch mit einverstanden seid, was wir da verzapft haben.
Ja, vielleicht kann ja die eine Person, um die es geht, und die weiß ja genau, wer gemeint ist, sich jetzt bei dir melden, wenn sie das hört, dir jetzt eine SMS schreiben, und dann weißt du, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ob die Person zugehört hat. Und die kann dir dann sagen, ob das richtige Mikrofon ist.
Okay.
Ne? Wir sagen den Namen jetzt nicht.
Nein. Nee. Gut, wunderbar.
Gut. Steigen wir einfach ein mit den Klassikern von 2025 oder möchtest du erstmal über das vergangene Jahr reden, was so hängen geblieben ist?
Ja, bei mir war sehr viel los, beruflich, große Veränderungen auch. Damit will ich aber jetzt gar keinen langweilen. Was das auch zur Folge hatte, dass wir, meine Alltagsautos haben sich verändert, weil meine Firmenwagen sind weggegangen, meine Alltagsautos haben sich geändert.
Und nicht zum Besseren?
Ach, das kann man sehen, wie man möchte. Ich habe mir auch ein Future Classic geholt, glaube ich.
Ja, das unterschreibe ich sofort.
Ja, und das ist allerdings ein vollelektrisches Auto. Und jetzt haben wahrscheinlich alle ein großes Fragezeichen. Ein Future Classic. Mackie gibt mir recht, aber es ist ein vollelektrisches Auto. Was soll das bitte schön sein? Ne? Es ist ein BMW, und zwar ein BMW i3. Und weil ich ja von dem AMG kam, musste das S daran, das nützt nichts. Also es ist ein i3S, genau 3 Jahre alt. Die sind massiv, oder was heißt massiv, aber die sind ganz ordentlich im Preis gefallen. Und meine Tochter, die wird 18 nächstes Jahr. Und ich fand das ein passendes Auto für eine junge Dame.
Dass du dann vorübergehend, bis sie das Auto jetzt bekommt,
bis sie mir das
dann ein bisschen einfallen darfst.
Bis sie mir das dann wegnimmt, ja genau. Und das war jetzt erstmal für die Überbrückungsphase, wo ich nicht genau weiß, wie das beruflich bei mir aussieht und wo ich hingehe und was ich eigentlich brauche. Was ich möchte, weiß ich an Auto. Ne? Aber was brauche ich, ist nochmal ein anderes Thema. Und von daher, genau, BMW i3S.
Ich hätte eine schöne Alternative für dich gehabt. Die haben wir gerade eben gesehen, sind wir gerade dran vorbeigelaufen. Der XL1. Das wäre dann, das ist definitiv ein Future Classic.
Ja, das ist definitiv ein Future Classic.
Und hat auch eine kleine Batterie drin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, der ist.
Der fährt 1 Liter, ne? Verbraucht er.
Genau.
Das doch, ne? Aber es gab ja auch einen 1 Liter Lupo, ne? Ne, 3 Liter.
3 Liter Lupo? Genau, Liter Lupo. Das war der mit Magnesiumfelgen und.
Das glaube ich auch ein Future Classic, ehrlich gesagt.
Das ist definitiv ein Future Classic, die kriegst du auch nicht mehr so günstig.
Nee, ne?
Der ist ja von der Optik her leicht verändert.
Ja, aber
vielleicht zum normalen Lupo. Und das ist definitiv ein Future Classic, ja.
Ja.
Gefällt mir auch wirklich gut. Und ist halt so
ein. Ich finde es auch schade, ich finde es auch super schade, dass der E-Lupo nicht mehr gebaut wird. Ich glaube, es ist ein Fehler. Also, wir sind jetzt hier bei VW, ne? Und haben den Raum gekriegt.
Wir haben so viel gelobt, jetzt können wir auch Kritik üben.
Nein, aber hätte ich mir gewünscht.
Da kommt was anderes.
Kommt was anderes, ne? Aber vielleicht von jemand anders, das ist das Problem vielleicht, ne? Naja, schauen wir mal. Highlight. Wir wollen über positive Sachen sprechen. Highlight war definitiv die Oldtimer Trophy mit dir.
Ja, schön, dass du mir das jetzt vorwegnimmst. Das hatte ich auch im Hinterkopf gehabt, dass wir beide das geschafft haben, zusammen eine Oldtimer Rallye zu fahren. Das hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht können wir das.
Gar nicht so unerfolgreich auch. Also wir waren jetzt nicht.
Wir waren nicht die
Letzten. Super erfolgreich. Nein, wir waren Elfter von 30, 32, weiß nicht mehr
so
genau,
in
so in dem Dreh, irgendwas um die 30. Es war ein bisschen, also es war auf jeden Fall 30 irgendwas, aber es war eher 30 als 40, also irgendwie so. Ich weiß die Zahl nicht mehr genau, und Elfter. Ja, es hat natürlich unseren Ehrgeiz geweckt. Wir würden ganz gerne schon, also wenn nicht unter den ersten drei, wenigstens unter den ersten zehn. Dürfen nächstes Jahr wieder teilnehmen.
Wir haben uns das auf alle Fälle vorgenommen, dass wir...
Na, wir dürfen teilnehmen, wir wollen
ein
teilnehmen.
Die oder andere Rallye halt fahren und genau, die und ist mit auf dem Zettel. Ne?
Auf der To-Do, genau. Ja. Und dann Platz, also 9, einstellig ist das Ziel. Ne?
Wow, okay.
Oder?
Dann fahre ich diesmal und du machst Roadbook oder müssen wir noch ausknobeln?
Also wenn wir Platz 9 machen wollen, dann müssen wir die Kombination, glaube ich, machen, wie sie wieder war, weil du doch deutlich erfahrener bist im Roadbook lesen, auch wenn das Fahren vielleicht dann mehr Spaß ist, weiß ich nicht, aber
wir überlegen das auch
mal. Also für einen einstelligen Platzierung.
Also du hast deinen Job hervorragend gemacht.
Sollten wir die, das ja und du eben auch und der ist ja ungleich anspruchsvoller, ja, wie ich finde.
Vielleicht nur für die Roadbook, die Folge noch nicht gehört haben, wo wir darüber berichtet haben. Wir waren im Elsass.
Ja.
In Frankreich und haben nicht nur eine ganz tolle Tour gemacht, die wir da gefahren sind. Und es ist wirklich, das ist ja schon sehr gebirgig gewesen teilweise mit so ein paar netten Serpentinen, die wir hatten.
Ja.
Wir haben das aber auch gleich genutzt, um auf der Rückfahrt im Schlumpfmuseum halt zu machen.
Oh, da waren wir auch, ja.
Und das hat mich persönlich sehr beeindruckt. Du kanntest das ja schon. Also da einfach nochmal in die alte Folge reinhören. Da berichten wir über das Schlumpfmuseum und das war auch ein absolutes Highlight. Also das ist nicht nur das Highlight des Jahres, ich würde sagen, das ist das Highlight des Jahrzehnts für mich gewesen. Was,
Folge 32.
Folge 32, gerne nochmal reinhören.
Ist das ein Roadtrip und das faszinierende Schlumpfmuseum, so heißt der Titel, Folge 32. Das hat mich erneut begeistert, das Schlumpfmuseum, das... war ja auch schon so 5, 6 Jahre her, wo ich das letzte Mal da war. Und da hat sich jetzt nicht wirklich was verändert, aber man, die Gedanken verwässern ja oder wie auch immer. Und
man vergisst schnell.
Ja. Schneller.
Schneller.
Wie auch immer.
In unserem Alter sowieso.
Tolles Museum. Gar keine, also überhaupt gar keine Frage. Und ich möchte gerne nochmal hin mit mehr Zeit nochmal. Eigentlich.
Und jetzt kann man wieder die Brücke zu VW schlagen. Das ist die größte Bugatti-Sammlung, die es gibt.
Ja,
genau. Ne? Und es stand sogar ein Veyron da. Also es sind nicht nur die Vorkriegs-Bugattis, sondern auch ein aktuelles Modell.
Ja, von bis.
Von bis. Also das lohnt sich auf alle Fälle. Und das ist lustig, dass sich hier jetzt gerade so der Kreis wieder schließt. Ja, wer hatten mitten im Jahr so ein tolles Volkswagen-Erlebnis sozusagen mit Bugatti und jetzt sitzen wir wieder hier.
Ja, Bugatti wird ja unweit von da tatsächlich auch gefertigt. Ne?
Ja.
Also das Bugatti-Schloss ist 20, 25 Minuten, lass eine halbe Stunde sein, von da entfernt und da ist das Werk.
In Molsheim,
ja. Wenn man sich das mal angucken kann, das ist ein kleines Werk natürlich, es ist sehr klein. Aber das ist schon, also wenn man mal eine Werkstour woanders gemacht hat, bei VW in Wolfsburg oder in Ingolstadt bei Audi oder bei Porsche oder bei Mercedes oder wie auch immer, wenn man das dann mal so im Vergleich hat, das ist schon dann auf jeden Fall lohnenswert. Also so als erste Werksführung würde ich das nicht unbedingt empfehlen, dann würde ich so ein großes Werk empfehlen, weil das halt irgendwie beeindruckender ist, aber dann sieht man den feinen kleinen Unterschied zwischen Produktionsstätten, also zwischen so manufakturorientierte Produktionsstätte und eben Massenproduktion.
Wie könnten wir das jetzt hinkriegen, dass wir vielleicht von Bugatti eingeladen werden, uns mal die Produktion anzuschauen? Hast du da irgendeine Idee? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Da müsste man mal bei Volkswagen nachfragen oder so. Mal gucken.
Naja, ich bin ja vernetzt. Ich kann ja mal mein Netzwerk anschauen.
Also das war auf alle Fälle ein super Highlight, ja. Wo wir im Elsass waren.
Schlumpfmuseum.
Und
da muss man nur Eintritt zahlen, da braucht man kein Netzwerk.
Da muss man bloß Eintritt zahlen. Und,
genau. Und wir haben uns sogar... Ich weiß den Preis nicht mehr und von daher war er offensichtlich angemessen, weil wenn es super günstig gewesen wäre, hätte ich es noch gewusst. Und wenn es unverschämt teuer gewesen wäre, hätte ich es auch.
Eintrittspreis war jetzt nichts Besonderes. Ja. Ich habe mir sogar ein schönes T-Shirt damals mitgenommen.
Ja, richtig.
Mit einer Ente vorne drauf.
Ja, ich habe einen Aufkleber mitgenommen für meinen Koffer, der ja mit allen Destinationen, wo ich so war, beklebt ist. Und da ist jetzt auch das Schlumpfmuseum.
Perfekt. Drauf. Die hatten sehr schöne Sachen da im Shop gehabt.
Ja, du hattest auch das regionale Bier.
Auch das regionale Bier habe ich auch mitgenommen. Ja, da posten wir vielleicht auch noch mal ein Bild davon.
Das passt ein bisschen zu dem aktuellen Titel. Also von der
letzten Folge, die wir hatten, vom dritten Advent. Ja, das passt sogar sehr gut.
Mit dem Tacho, ne? Das ist themenmäßig ähnlich.
Also es passt beides zusammen, ja. Ach, das ist super. Das erinnere mich nachher dran, posten wir auf Instagram ein Bild von der Flasche aus Molsheim.
Ja.
Das Molsheimer Bier.
So machen wir das.
Nee, das fand ich war so ein persönliches Highlight. Und wenn ich kurz weitermachen kann, einfach thematisch in Sachen Oldtimer, war für mich ein Highlight die ganze Fälschungsgeschichte rund um den Mercedes 300SL Flügeltürer oder um die 300SL Flügeltürer, sind ja mehrere betroffen.
Ja.
Da haben wir ja auch ausführlich drüber berichtet. Da gibt es eine ganz tolle Dokumentation vom Südwestrundfunk SWR. Kann man in der Mediathek von der ARD sich anschauen. Der tiefe Fall des Kienle, wie hieß er? Klaus Kienle. Finde ich super spannend. Und das war auch so ein inhaltliches Highlight für mich, also Oldtimer-technisch gesehen.
Ja, ich bin froh, dass es mich nicht, also ich habe ja früher Radsport gemacht und ich war auch begeisterter Tour de France Gucker und die Dopingskandale, die dann waren, die haben mich distanziert davon, ne? Mhm. Und auch was mich dann vom Fußball distanziert hat, waren diese Absprachen auf Wetten, ne? Als das ja aufkam. Und ich hatte Angst, dass dieser Kienle-Vorfall mich distanziert zu Oldtimern.
Ja?
Aber war nicht der Fall. Nein, das wollte ich mal so. Da habe ich ein bisschen Erleichterung in mir, weil ich wollte mir jetzt nicht erneut ein Interessengebiet aufgrund von Habgier oder wie auch immer.
Was auch immer die Intention dahinter war.
Aber das war eben da, ist da nicht der Fall. Und das finde ich, das ist für mich ein persönliches Highlight.
Ja.
Wenn du das nachvollziehen kannst, weiß ich nicht, aber.
Doch, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil durch solche Sachen wird einem unter Umständen halt ein Hobby, was man hat, egal was es jetzt ist, dann halt vermiest und das muss ja nicht sein. Ne?
Genau.
Es ist für uns ein Hobby, auch das, was wir hier machen. Wir haben keinen kommerziellen Hintergrund und das soll auch so bleiben. Das soll unsere Freizeitbeschäftigung halt sein. Und ja, das wäre schade, wenn man durch Kommerz sich das kaputt machen würde. Ne?
Ja.
Wenn ihr jetzt hier im Hintergrund Geräusche hört, wir sind gerade nicht ganz allein, da klingelt auch schon ein Telefon, aber das soll uns nicht weiter stören.
Das soll uns nicht weiter ablenken, nein.
Genau.
Dann zeig mal den ersten.
Ach so, ja, jetzt gucken
Kameraden, wir. Kameraden, der 30 wird.
Jetzt gucken wir mal, welche Fahrzeuge nächstes Jahr 30 werden. Ein alter Bekannter, jetzt kommt wieder Mercedes-Maggie ins Spiel. Der Mercedes W201, die E-Klasse, das erste Vier-Augen-Gesicht oder das erste Fahrzeug, was diese Thematik wieder mit reingebracht hat.
Mhm.
Gab es ja früher öfters, aber weg von den kantigen, quaderförmigen Scheinwerfern. Und lustigerweise, wir haben so ein Fahrzeug gehabt. Mein Vater hat den gehabt als E280 in einer komischen Zwitter-Variante.
Zwitter-Variante?
Ja, da gab es noch keine große. Es gab eine große Modellpflege, wo die Rückleuchten insbesondere verändert worden sind. Und wir hatten so eine Variante, der sah aus wie das Ursprungsmodell, hatte also auch die Rücklichter, die ovale Elemente aufgenommen hatten und hatten darüber hinaus aber eine dritte Bremsleuchte, die bereits in LED-Technik flach ausgeführt war, während alle anderen davor noch so einen großen dicken, so eine große dicke Bremsleuchte in der Scheibe kleben hatten. Ich habe sehr gute Erinnerungen an das Auto.
Ist das damals Vorschrift geworden? Dass man eine dritte Leuchte braucht?
Der hatte schon von Anfang an eine dritte Bremsleuchte, das gab es schon davor.
Ja, und war das der Zeitraum, wo das dann Vorschrift
war? Das war dann wahrscheinlich, Vorschrift, ne? Aber bei unserem Modell war das halt schon so, dass es auf LED umgestellt war und dann war es ein kleines, dezentes Band und nicht diese große, ich glaube von Heller waren die damals, diese große dritte Bremsleuchte.
Ja, ja, aber ich vermute mal, dass das halt das Modell war zu Ende designt. natürlich, und dann kam irgendwann die Vorgabe, dass man eine dritte Bremsleuchte braucht, und dann musste man eine Übergangslösung finden.
Nee,
und
das
bei dem Facelift haben die dann vielleicht die Übergangslösung abgeschafft und was Schöneres gemacht.
Das hatten die tatsächlich schon von Anfang an drin gehabt, und später beim Facelift oder bei der Modellpflege, wie es dann immer bei Mercedes heißt, Mopf, war das dann auch schon immer diese dritte Bremsleuchte in LED-Form. Ja. Aber ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen an
das Auto. Und magst du das? Diese beiden Lampen vorne, meine ich?
Ich fand das sehr gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile finde ich das sehr, sehr schön. Und das Auto hat ja viele Probleme gehabt, was Qualität angeht. Mercedes hat zu der Zeit die Lacke umgestellt auf Wasserbasis.
Ja, nicht nur Mercedes, alle.
Das
war, war eine Vorgabe, ja. Aber auch nicht gänzlich auf Wasserlack, das muss man auch mal dazu sagen.
Sie haben es auch schon beim Vorgänger gemacht, aber hier war das dann wirklich von Beginn an, dass sie das hatten.
Ja.
Und ich glaube, die Stähle, die verarbeiteten, waren auch nicht die allerbesten. Also es gibt viele 201er, die Rostprobleme haben. Am auffälligsten immer hinten am Türschloss vom Kofferraumdeckel, also am Kofferraumschloss, so rum. Da rostet das immer sehr, sehr gerne drumherum. Aber wie gesagt, ich hatte super Erinnerungen. Der Wagen war dunkelblau, innen drin Creme, also auch so eine, wie ich finde, perfekte Farbkombination, weil es halt nicht schwarz und nicht grau ist, sondern sehr.
Ja, du weißt ja, ich bin da langweiliger elegant unterwegs. Ja, und ich tue mich nach wie vor bei dem Modell mit diesen doppelten Scheinwerfern schwer. Also das ist bei den älteren Fahrzeugen wie 108 oder wie auch immer, da macht das Sinn für mich irgendwie in der Designsprache, aber da
keine Ahnung. Das ist eine weitere Evolutionsstufe gewesen. Womit ich Probleme habe, ist der Kombi aus der Baureihe. Der gefällt mir nicht. Der ist mir hinten viel zu klobig. Aber die Limousine,
was haben wir noch?
Fand ich sehr, sehr gut. BMW E39. Der Fünfer.
Oh.
Da will ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen.
Nein, ist halt ein sehr, sehr modernes Auto, finde ich, für ein Auto, was jetzt ein H-Kennzeichen kriegt, ne?
Genau.
So. Also das ist, fühlt sich nicht nach Oldie an.
Der fühlt sich nicht nach Oldie an. Was sich auch nicht nach Oldie anführt, ist ein BMW Z3.
Nein, aber ein sehr schönes Auto.
Aber tatsächlich dann 30 Jahre alt.
Ja, und lässt sich mega fahren.
Und wo ist er vorgestellt worden?
Das weiß ich nicht.
Im James-Bond-Film,
ach so.
Ich will nicht lügen, war es GoldenEye? Ich glaube GoldenEye.
Ja, ja, war im James-Bond-Film auf jeden Fall, das stimmt.
Und das war, bevor er den Z8 bekommen hat. Und dann wurde Pierce Brosnan gefragt, was er denn davon hält. Und dann meinte er nur so, das ist eigentlich kein Auto für James Bond, das ist eher ein Auto für eine Frau.
Das war damals für die Frau vom James Bond.
Wahrscheinlich, das war damals so die Antwort von dem Schauspieler darauf. Und ich finde es ein großartiges Auto, auch
wenn finde ich auch
sehr, sehr schmal geschnitten ist, sage ich mal. Also der Nutzwert ist sehr eingeschränkt.
Es war halt Roadster-Zeit, ne? Und SLK kam raus und der kam halt raus und noch so ein paar andere von anderen Herstellern. Und das war eben ein Thema, was aufgegriffen wurde vom BMW. Ich meine, es war der erste voll, also zu 100% gefertigte BMW in der USA.
Das kann sehr gut sein, ja.
Also das vorher wurde irgendwie
mal
hier und da was produziert und dann vielleicht in der USA zu Ende, ja?
Ja.
Aber das ist, glaube ich, das Auto, was das erste Mal zu 100% in den Vereinigten Staaten
produziert. Eventuell noch der X3, erste Generation. Bin ich mir jetzt aber nicht so sicher.
Ja, ich weiß es nicht 100%, aber ich habe irgendwie sowas im Hinterkopf.
Und
aber der wurde auf jeden Fall nur in der USA gebaut.
Der ist natürlich auch.
Vielleicht war es das Auto, was nur in der USA gebaut wurde.
Ja, ich glaube, der X3
wurde sowohl als auch.
Meinst du?
Ja, okay, das könnte sein, dass der vielleicht in Dingolfing gebaut wurde und in der USA. Und der war, glaube ich, der erste. Also irgendwas gibt es da. Wer es weiß, gerne. Ne?
Was ich halt sehr schön fand, die lange Motorhaube. Und so ein bisschen die Reminiszenz an den alten BMW, wie heißt der, 501.
Ja.
Was die Kiemen an der Seite angeht. Das ist ja so ein bisschen Stilelement, was du da bei dem...
Was man da wieder... Ich finde es schönes Auto. Z3.
Auf alle
Daumen
Fälle.
Hoch.
In der Facelift-Variante oder in der ursprünglichen Variante?
Ja, ich finde beide, ich kann mit beiden was anfangen und hätte gern 6-Zylinder.
Ja, am Ende des Tages hast du recht, Hauptsache die Motorisierung stimmt. Ich finde aber tatsächlich die Facelift-Variante, die geänderte Rückleuchten hat, ein bisschen schöner. Aber bleiben wir bei den Roadstern. Und das habe ich jetzt echt nicht geglaubt, als ich das gesehen habe. Fiat Barchetta, das Bötchen, wird auch 30 Jahre alt.
Wird auch 30 Jahre.
Und das, finde ich, ist ein absoluter Future Classic. Also ab nächsten Jahr dann kein Future mehr, dann ist es ein Classic. Finde ich super, das Auto. Ich bin ihn noch nicht gefahren.
Nee, ich auch nicht.
Aber ich kannte mehrere Leute, die einen hatten und die waren sehr zufrieden. Und ich finde, das ist einfach schönes Auto.
Ehrlich gesagt.
Ein schöner kleiner Spider.
Ja. Ja, ist es, aber habe ich. Ist gar nicht auf meinem Radar.
Hast du nicht auf dem Radar? Hast du den nächsten auf dem Radar, den MGF?
Den MGF habe ich, ja, na, eigentlich auch nicht.
Das war das erste Mal.
Aber da siehst du halt, was MG, von der Roadster, das war die Roadster-Zeit.
Das war die Roadster-Zeit, ganz klar. Ne? MX-5 hat angefangen.
Na, SLK, ne?
Ne, oder? MX-5 war vorher
MX,
da.
Ja, der MX-5 der war, MX-5 vorher,
war
da.
Vorher da. Dann würde ich sagen, SLK Z3. Ich glaube, SLK war schon...
Ich meine auch, dass der SLK vor dem Z3 war, aber ich weiß es nicht.
96 war der.
Und dann kam da auch hier 206 CC, ne?
98 Peugeot. War vom SLK das Facelift schon da, das weiß ich. Mhm. Das heißt, der muss vorher da gewesen sein. Naja, however, der MG jedenfalls, der Roadster, war der erste MG, den ich so richtig wahrgenommen habe. Ich habe die Oldtimer davor gar nicht so richtig wahrgenommen.
Ja.
Und den habe ich wahrgenommen und fand den auch nicht doof. Aber bin ich nie gefahren. Ich kann zu dem Auto als solches nichts sagen.
Nee, bin ich auch nie gefahren. Also das
und sowieso jetzt, nicht. Wir bleiben wirklich bei den leichten, zweisitzigen
Ja, das Roadster war die Zeit. Das war einfach die Zeit.
Ja, absolut und, die Zeit.
Der heißt Renault Sport Spider.
Genau. Und den gab es mit normaler Windschutzscheibe und mit gechoppter Windschutzscheibe, wenn nicht sogar ohne. Es gab meiner Meinung nach zwei Varianten.
Auch ein Auto, was ich nicht auf meinem Radar habe, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so ein Roadster.
Du hattest Fan. Kein Dach, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der nicht auch auf Lotus-Basis war. Weil Lotus hat auch für den Opel Speedster gemacht.
Ja.
Achso, was ja letztendlich wirklich bloß ein Lotus war, mit anderer Beplankung.
Ja.
Und ich meine mich daran zu erinnern, dass hier Lotus auch die Finger mit im Spiel hatte. Aber das können wir uns ja nochmal anschauen. Jedenfalls ein richtig cooles Auto. Und dann so ein Ding, wo ich sage, ja, das ist ein altes Auto, aber kein Oldtimer für mich. Renault Megane.
Nee, es ist halt eher irgendwie... Nutzfahrzeug für Großfamilien.
Ja, ein Alltagsauto.
Ein Alltagsauto, ja.
Wird vielleicht mal später so wie ein R4 oder so, dass man sagt, ein schöner Oldtimer, aber jetzt so zu Lebzeiten,
Renault,
ich finde den nicht so prickelnd. Nee. Aber wer einen hat, der gut gepflegt ist, jetzt hat er dann ab nächsten Jahr ein H-Kennzeichen.
Wobei man immer auch abwägen muss, wie sinnvoll das nachher ist. Also es kommen jetzt immer mehr Autos, eigentlich schon seit 5 Jahren ungefähr, ja, in diese 30-Jahr-Geschichte rein, wo das H-Kennzeichen nicht unbedingt sinnstiftend ist nachher, ne? Weil man,
das ist aber eine interessante Fragestellung, die du jetzt damit aufgibst. Was heißt, es ist nicht sinnstiftend? Eigentlich ist es doch immer sinnstiftend. Man wird doch früher bei einem Käfer, bleiben wir mal hier in der VW-Welt, wird man auch gesagt haben, ja, ist doch nicht sinnstiftend, sowas aufzuheben, die Rosten und am Hintern weg, pipapo.
Das meine ich damit nicht. Nein, jedes Auto, egal was es ist, weil die Geschmäcker sind eben so unterschiedlich, wie sie halt auch sind. Jedes Auto hat verdient und auch ein Megane hat durchaus verdient, damit teilzuhaben und also aufgehoben zu werden.
Ja.
Also für jedes Auto, völlig
okay,
egal.
Okay, dann habe ich dich jetzt falsch verstanden, weil ich dachte jetzt,
nein,
du meinst so, das ist es nicht wert, das aufzuheben.
Aus steuerlicher Unterhaltskostensicht, so meine ich das eher. Also man wird ja eingeschränkt mit dem H-Kennzeichen, weil das dann, das muss ja alles so bleiben, wie es war.
Ja.
Oder wie, ne? Also so, dass man das H-Kennzeichen Gutachten bekommt, das muss man gegebenenfalls ja auch wiederholen und so weiter und so fort. Und hat halt diese pauschale Versteuerung. Und wenn du jetzt einen kleinen Motor hast, wie ich das jetzt mal so ein Megane unterstelle, dann hat man nicht unbedingt, also ja, und grüne Plakette hat das Ding auch schon. Also, dass man jetzt irgendwie in die Innenstädte nicht fahren könnte mit dem Fahrzeug.
Aber du weißt ja nicht, wie die Entwicklung ist.
Nein, man weiß nicht, wie die Entwicklung ist.
Sind die Auflagen noch schärfer und dann kannst du nicht fahren.
Das kann natürlich passieren, aber ich glaube, dann haben wir noch genug Zeit zu sagen, ah, okay, den will ich behalten, dann mache ich jetzt schnell einen H-Kennzeichen.
Also
und halt eingeschränkte. Und natürlich weiß ich, dass auch Leute ihr H-Kennzeichen ja, gegen der eigentlichen Idee vielleicht ein bisschen mehr fahren als nur mal für eine Ausfahrt oder wie auch immer. Also Alltagsautos daraus machen. Aber eigentlich ist ja auch die Idee, deshalb sind ja auch die Versicherungen so niedrig, dass man damit eigentlich nicht jeden Tag rumfährt. Ne?
Ja, das ist auch immer abhängig. Also wenn du im Sommer damit rumfährst und Spaß hast, warum nicht? Ich sehe das jetzt nicht so eng und ich finde es interessant, deine Denke diesbezüglich. Und ich stimme mit dir vollkommen überein. Ein Auto muss nicht unbedingt ein H-Kennzeichen haben, nur weil es H-Kennzeichen fähig ist.
Ja.
Ja, da bin ich sofort bei dir. Aber auf der anderen Seite, es schadet auch nicht, weil jemand, der sich ein H-Kennzeichen holt, der hat sich das vorher überlegt und möchte ja das Auto sehr wahrscheinlich auch so bewahren, wie es ist.
Ja.
Und dann ist es wieder gerechtfertigt. Ja, also
na, jeder kann machen, wie er möchte, aber ja, also wenn man es aus finanzieller Sicht betrachtet, macht es halt nicht immer unbedingt Sinn, weil nee, wenn der Motor klein ist,
einen geringen Hubraum hat, dann bist du vielleicht günstiger als mit der Steuer für das
Kennzeichen. Vielleicht habe ich auch dieses Gedankengut, weil ich ja eher dann auf amerikanische Autos
dann lohnt es sich aber wieder.
Und dann haben, haben wir immer dicke Maschinen und dann macht das H-Kennzeichen also aus finanzieller Sicht definitiv Sinn.
Da bin ich sofort bei dir. Und jetzt haben wir als nächstes das Pendant zum Renault Megane auf Fiat-Basis. Fiat Bravo und Fiat Brava.
Ja.
Ich würde sagen, können wir überspringen. Ist nämlich genau das Gleiche, was wir gerade eben uns angehört haben. Und dann haben wir einen klassischen Hatchback. Ein klassisches kleines Stadtauto, wobei so klein ist er gar nicht. Honda Civic.
Ja.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass der schon die 30 Jahre jetzt halt voll hat dann.
Ja gut, den gab es halt auch schon, als ich meinen Führerschein gemacht habe.
Ja, aber nicht diese Modellreihe. Nee, ich weiß jetzt nicht.
Nicht diese Modellreihe, es war diese eckige.
Genau.
Und der ist ja ein bisschen runder so gelutscht.
Ich kenne jetzt nicht die Typenbezeichnung, welche das ist. Aber okay, gehe ich mit.
Ja.
Und was für mich jetzt auch wirklich ein absoluter Klassiker ist, ist ein Opel Vectra B. Das ist für mich genauso wie, bleiben wir bei Opel, ein Ascona damals oder ein Kadett oder so, ist für mich absolut gerechtfertigt, dass dieses Auto ein H-Kennzeichen bekommen kann. Siehst du anders, du schweigst. Du guckst so konzentriert auf das Bild.
Ja, ich überlege gerade. Also er ist unter den Opels schon.
Das ist ein Butterauto.
Das ist schon, also die haben danach, also da haben sie ihren Job noch besser gemacht, als sie ihn dann später gemacht haben.
Ja, das mag so ja sein.
Von der Modellpflege und von der Art und Weise. Nein, das ist
die Tatsache, dass
das kann ein H-Kennzeichen bekommt, kann es kriegen.
Finde ich absolut gerechtfertigt.
Ja, finde ich auch.
Ist halt ein Brot- und Butterauto, wie der Name schon sagt, Quatsch. Vergleichbar jetzt ein Franzose, Peugeot 406, ist für mich genau die gleiche Liga wie beim Opel Vectra B.
Ja, also würde ich so unterstreichen und
und ich finde ein hübsches Auto.
Hat auch was, ja genau.
Ja. Also sieht man auch nicht mehr so oft. Muss man auch ganz klar sagen.
Ja, der war ja auch sonst nicht so viel auf der Straße. Ne? Also der war ja auch sonst nicht viel zu sehen. Also nicht bei uns, ne? Wenn du nach Frankreich gehst, natürlich ist das ein anderes Thema. Uns.
Ist das nicht sogar der gleiche, der. Das ist doch das Modell, was bei dem Kinofilm Taxi das Taxi spielt, oder? Ist das nicht ein 406?
Ich meine ein 408. Aber es kann sein, dass ich da falsch liege.
Weiß ich jetzt auch nicht so
genau. Also eine etwas größere Limousine.
Ja. Aber von daher schon Kultstatus. Allein weil Peugeot da.
Taxi ist natürlich allerdings auch erster Teil nur, finde ich. Also alles, was danach kam, war dann weniger spannend.
Da können wir nochmal eine
gesonderte, sehr, sehr guter Film.
Da können wir noch mal eine gesonderte Folge drüber machen. Über
Taxi, Taxi.
Überhaupt über Filme, wo.
Oder über französischen
Autos,
Rap machen.
Wo Autos zu Legenden über Filme geworden sind.
So ist es.
Und apropos Legende:
Ferrari F50.
Und wird da, 30. Da kipp ich ja aus den Latschen, dass dieses Auto schon 30 Jahre alt wird.
Ja, aber. Gut gemacht.
Definitiv gut gemacht, aber den könntest du heute vorstellen und sagen, hier der neue Ferrari.
Ja.
Ne? Zeitlos, elegant.
Wobei, wenn ich wählen könnte zwischen F40, F50.
Das ist mir vollkommen egal, welchen du mir vor die Tür stellst.
Dann wäre ich doch für F40 eher zu haben.
Ja, ich
finde den noch gelungener.
Also der hier ist in meinen Augen, das ist der Schumi.
Und dann
Supersportler,
gab's
ja noch einen
F70, ja. Ne?
Ja, die sind ja jetzt alle weitergeführt worden. Aber das ist so die Ära von Schumacher. Den verbinde ich mit dem Fahrzeug. Und F40 ist halt, das ist für mich ein Klassiker. Das ist halt wirklich ein Oldtimer. Und das hier ist für mich, der F50 ist immer noch ein Supersportwagen.
Ja, das sehe ich auch so.
Und wer hat ihn in der Garage gehabt aktuell, musste leider, als er jetzt gegangen ist, seine Autos zurücklassen. Unter anderem auch ein F50.
Wer denn?
Assad. Ich habe ein Video gesehen, das kursierte hier durch die sozialen Medien, wo man durch seine Garage gegangen ist und da stand auch ein F50. Mhm. Ich möchte nicht wissen, in welchem Zustand, das hat man auf dem Video nicht gesehen, aber da waren dann so Autos wie Mercedes 600er oder diverse Aston Martin, Rolls-Royce stand auch da, also war einiges dabei.
Okay.
Und auch ein F50.
Ja, auch ein F50, jawohl.
Ich hoffe, dass man das zu Geld macht, dieses Auto. Und
naja, hoffen wir, dass sie das nicht kaputt machen. Ne?
Genau. So, was haben wir sonst noch? Ach hier, Chrysler Voyager.
Das ist schon ein Kultauto, aber ist jetzt kein klassisches Auto, ne?
So, also ist die schon Begründung des Minivans halt, finde
ja,
ich.
Ne? Genau.
Also Espace, ja, noch eine Nummer davor wahrscheinlich. Renault Espace, aber der Voyager war ja eine Zeit lang nicht wegzudenken. Das Familienauto schlechthin.
Ja, aber muss auch seinen Liebhaber finden. Also, wer da jetzt viel Energie reinsteckt und den aufrechterhält und dass der dann auch in weiteren 30 Jahren dann noch gut dasteht.
Also, schauen wir mal. Ich glaube, es wird schwer, einen guten noch zu finden. Ich glaube, die sind alle runtergerockt alle und von den Familien und Hundebesitzern und wie auch immer.
Gut in die Mitleidenschaft gebracht worden.
Genau. Dann haben wir mal zur Abwechslung ein SUV.
Ein SUV, ein Ford Explorer.
Genau. Das ist echt ein altes Auto geworden mittlerweile.
Ja, ist ja siebte Generation, glaube ich, ist aktuell auf dem Markt. In Deutschland ja wieder zurückgezogen worden, beziehungsweise jetzt gibt es ja die E-Variante, die für mich aber nicht, ist kein Explorer.
Nicht interessant ist.
Es ist kein Explorer, aber es ist halt ein wirklich kleines Auto geworden. Ist. Und ein Explorer ist halt groß und stark und wird von der Polizei gefahren, vom Sheriff auch, ne? Und der Explorer,
ja,
die E-Variante wird eben nicht von dem gefahren.
Wobei, wenn du dir das hier anguckst, ne, 4 Liter, aber dann nur 156 PS.
Ja, das war aber damals. Halt, aber eben, aber 8 Zylinder wahrscheinlich, 6 bis 8 Zylinder.
Ja.
Beides wahrscheinlich zu kriegen, 4 Liter, ist doch eine Ansage. Also was will man mehr, ne? Das ist doch gut.
Auf alle Fälle. Dann...
Puh.
Etwas, was heute wieder modern geworden ist, was also von der Grundkonzeption her, was damals ein Novum war, der VW Charan, der gleichzeitig der Ford Galaxy und der Seat Alhambra waren.
So ist es ja. Also, die haben das zusammengebaut und irgendwann sind sie auseinandergegangen. Ne? Ja. Ich hatte tatsächlich einen Alhambra zweimal als Leasingfahrzeug und es war ein sehr gutes Auto, weil meine Kinder waren klein.
Hast du Platz gehabt?
Platz gehabt, hat sich sehr gut fahren lassen. Ich kann gar nichts, also ich war sehr zufrieden.
Nee,
ich fand den wirklich gut.
Hast du gelitten unter der Tatsache, dass es nur ein Seat war und kein VW oder kein Ford? Oder sagst du,
nee, das war ja
vollkommen egal?
Nee, die Leasingrate war ja nun mal, also du hast ja das gleiche Auto in Anführungsstrichen gekriegt. Es gab ein paar Feature, die man nicht haben konnte, die mir jetzt aber, glaube ich, auch nicht wichtig waren. Und der Preisvorteil war definitiv das Ausschlaggebende. Also die Leasingrate war einfach viel, viel besser.
Und jetzt kommt alles wieder, der neue VW Transporter. ist nichts anderes als ein Ford.
Ne? So ist es,
ich weiß nicht genau, wie heißt denn der bei Ford? Turnier, kann das sein?
Ja,
ich weiß es nicht genau. Aber
ja,
der Ford Bus oder Transporter ist dann der zukünftige VW-Bus.
Ja.
Und das hat man hier damals schon praktiziert und damals war das nicht so kritisch, wurde das nicht so kritisch gesehen wie heute.
Nee, weil es eine eigene Fahrzeugkategorie war. Mhm. Ich glaube, das ist der entscheidende. Also jetzt hat man was genommen, was es schon immer gab.
Ja.
Und hat sich zusammengetan. Und
da
fühlen
die,
auch war. Ja, auch eine Ikone. Und da fühlen die Leute sich auch ein bisschen so ausgenutzt oder wie auch immer, ne, benutzt so. Also dass man jetzt, also hier will man Kosten.
Ist kein echter VW,
und man will Kostenoptimierung machen, bla bla bla. Und so, und das war ja damals auch der Grund, dass man sicher also zusammen was entwickelt hat, aber man hat halt ja eine neue Fahrzeugkategorie. Es gab eben weder bei VW noch bei Ford ja einen rein rassischen Minivan.
Ja.
Genau. Und deshalb hat man was Neues geschaffen und deshalb war das, glaube ich, akzeptiert.
Ich finde diese Kooperationsgeschichte überhaupt nicht schlimm. Jedenfalls nicht in dem Fall. Und beim Transporter, jetzt beim aktuellen, muss man sich das erstmal angucken. Was ich ganz lustig finde, ist die Reklame, die VW macht mit dem Transporter, dem Darsteller, wie heißt er, hilf mir auf die Sprünge, Jason Statham, der den Transporter gespielt hat.
Ach so.
Der Transporter, ja. Und
ja, gut, das war ja ein
A8, für den Transporter.
Ne?
Das war ein A8 damals, aber der Film hieß ja The Transporter.
Ja, ach so, der macht jetzt Werbung, habe ich noch nicht gesehen.
Das fand ich marketingtechnisch sehr, sehr gut
gemacht. Ja, das haben wir gesagt, ja, auf jeden Fall.
Also die Werbung selber, ja.
Nein, aber dass er mit dabei ist, ja. Ja, ein paar Fahrzeuge sind mir übersprungen.
Ja.
Aber das waren dann nicht die Highlights.
Das waren nicht so die Highlights. Also das sind
nein, das kann natürlich jeder beurteilen, wie er mag. Aber man sieht schon, dass jetzt deutlich modernere Autos inzwischen 30 werden. Ich bin immer noch, ich habe mal ja vor, also während der Corona-Zeit haben wir mal so eine Zu-Besuch-Serie gemacht beruflich, wo wir Oldtimer-Besitzer besucht haben zu Hause. Und da weiß ich noch, da waren wir bei einem E27, also erster Dreier. Und der hatte auch einen 850 da stehen, auch mit dem H-Kennzeichen. Und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass jetzt echt moderne Autos mit ESP, mit Spurhalteassistent, mit elektrischen verstellbaren Sitzen und also mit also so vollendet auch schon.
Komfortmerkmale, die wir heute nicht missen wollen.
Ja, die wir, ja, definitiv. Aber das war schon super erstaunlich für mich irgendwie festzustellen, was für moderne Autos jetzt ein H-Kennzeichen kriegen. Ja. Und das sieht man in dieser Liste auch. Wobei jetzt ein bisschen, also neben der Roadster-Area eben kostenoptimierte Fahrzeuge, also es war eben die Phase, wo man
noch günstig gebaut hat.
Wo man noch günstiger bauen wollte, ja, genau.
Aber
im Moment haben ja alle Bock auf Luxus, ne?
Ist das so? Ich glaube, das geht jetzt gerade wieder ein bisschen zurück.
Ja, naja, Jaguar, siehst du ja, was die machen, ne? Die sind von normalen Autos, von normalen nicht erfolgreichen Autos jetzt auf Luxusautos. Schauen wir mal, ob das erfolgreich wird.
Aber Jaguar Mercedes, haben wir uns ja die letzten Folgen schon ausgelassen.
Mercedes legt ja auch einen Fokus auf Luxusfahrzeuge, wobei sie noch nicht konsequent die Einstiegfahrzeuge, Einstiegerfahrzeuge oder jüngeren Fahrzeuge ja noch nicht konsequent gestrichen hat. Also es gibt ja noch eigentlich alles. Also,
das ist alles noch im Wandel.
Also, das ist alles noch im Wandel,
da
ja,
ist
genau.
Nichts in Stein gemeißelt. Und bei Mercedes finde ich es ja auch gerade lustig, der SL, der Maybach SL, ist ja jetzt auch vorgestellt worden, offiziell, mit seinen Logos, wie haben sie das genannt? Da gibt es so einen, die haben da so einen Begriff wieder erfunden dafür, dass da halt überall die Logos drauf sind. Du hast die Logos
auf dem Dach.
Auf dem Dach, auf der Motorhaube auch.
Ja, auf der Motorhaube, und, also überall, aber auch das Dach ist halt, das sieht aus wie eine Louis Vuitton-Handtasche.
Genau. Soll es wahrscheinlich auch, das ist wahrscheinlich genau
ich
die
muss
Annehmung.
Mich, ich muss mich dran gewöhnen und ich würde gerne, ich glaube, er ist noch nicht konfigurierbar, aber sobald er konfigurierbar ist, werde ich nachgucken, ob man das wegkonfigurieren kann. Nicht, dass ich mir ein SL Maybach kaufen werde.
Aber einfach mal durchkonfigurieren.
Aber mal durchkonfigurieren würde ich ihn schon ganz gerne. Und dann würde ich gerne die Maybach-Logos von dem Verdeck weghaben.
Der heißt Monogram Series. Also das ist der Hinweis darauf, dass da überall die Markenlogos verklebt sind, aufgebracht sind, wie auch immer. Finde ich jetzt überhaupt nicht so schön, aber ist jetzt auch kein Thema, was wir jetzt hier haben. Da gucken wir uns dann lieber die älteren Fahrzeuge an. Aber was du gerade eben gesagt hast, fand ich ganz interessant. Du hast gesagt, du wunderst dich jetzt, dass diese Fahrzeuge 30 Jahre alt sind, obwohl es ja noch so Alltagsfahrzeuge sind. Das ist in meinen Augen einfach eine Generationsfrage.
Na klar.
Das werden sich vor 10 Jahren die Leute, die damals so alt waren, wie wir auch schon gesagt haben, als die Autos dann 30 Jahre alt geworden sind, die werden dann auch gesagt haben, was, das soll jetzt schon Oldtimer sein, das kann ja gar nicht sein, das habe ich ja, haben meine Eltern ja gefahren oder wie auch immer.
Ja.
Das ist etwas, diese Einschätzung, die wird bei jedem so sein.
Leider bin ich auch schon diese Fahrzeuge gefahren. Das ist noch der viel entscheidende. Also ja. Solange die Eltern die gefahren sind, sind das schon auch alte Kisten.
Wobei, ich habe es ja gesagt, als wir die gerade durchgegangen sind, so viele bin ich von denen gar nicht gefahren.
Nein, nicht gefahren, ja. Aber sie waren halt potenziell fahrbar für uns, also weil wir halt schon einen Führerschein hatten und
ja,
so.
Ja,
das war nicht
da. Vor 30 Jahren haben wir unseren Führerschein gemacht. Das passt schon.
Ja, das kommt hin.
Das passt. Das ist sehr gut. Was war denn dein erstes Auto überhaupt, wenn wir schon dabei sind?
Mein erstes Auto war ein Ford. Ein Ford Escort.
Ja.
Sport. Sport war der rote Streifen, der über die Motorhaube. 100 PS auf Heckantrieb, Viergangschaltung.
Kennst du noch Timeline, die Streifen, ja. Die Aufkleber?
Ja, sowas in der Art, genau. Na, der Unterschied war, glaube ich, tatsächlich, ich weiß nicht genau, ob die Motorisierung auch ein Unterschied war, den habe ich für 800 Mark gekauft und der war damals 34 Jahre alt.
Wow.
Und ich ärgere mich natürlich im Grund und Boden, dass ich den
veräußert habe. War der in einem Zustand, wo du sagst, den hättest du gerne so aufgehoben? Das war mein erstes Auto nämlich nicht.
Nee, es war alles okay, außer das Armaturenbrett hat halt gefehlt.
Es hat gefehlt?
Ja, okay. Es hatte kein Armaturenbrett.
Leichtbau sozusagen.
Leichtbau, ja. Also man hätte ein Armaturenbrett besorgen müssen und dann wäre das eigentlich okay gewesen. Ja. Und ich meine, der war damals schon 34 Jahre alt, der wäre also jetzt 64 Jahre, wenn das hinkommen kann, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, ja, schade eigentlich. War cooles Auto, schwer zu handeln. Weil einfach viel zu leicht, viel zu viel PS auf der Hinterachse. Viergang, 100 PS, das war wirklich ein wildes Auto für einen Fahranfänger, nicht zu empfehlen, muss ich sagen. Und da gab es ja keine ESP und gar nichts, also in der Kiste. Ne? So, das war wild. Und mein zweites Auto war tatsächlich dann auch ein Ford. Ein Ford Fiesta.
Ja.
Den habe ich für die Hälfte gekauft, für 400 Mark. Und das Coole an dem Auto war, es hatte LKW-Zulassung.
Das heißt, du hattest hinten keine Rückbank
ich hatte keine
drin und
Rückbank,
die Seitenscheiben waren hinten waren
Blech.
Genau.
Ja. Und das Auto war weiß mit rot, also mit Baustellenbeklebung,
ja.
Diese rot-schwarzen Streifen.
Ja, diese rot-weißen Dinger.
Ja, genau. Ja. Und das Gute war, dass ich auf dem Weg zur Arbeit damals durch eine Baustelle musste, um einen möglichst kurzen Weg zu haben oder musste einen unwahrscheinlich großen Umweg fahren.
Und dann bist du da immer durchgefahren.
Ich bin durch die Baustelle durchgefahren, habe alle gegrüßt, das war gar kein Thema, weil die alle dachten, das ist ein Baufahrzeug.
Sehr gut. Wie bist du an das Auto gekommen?
Ah, das habe ich zweite Hand,
ja.
Heißt die Zeitung, ne?
Die gab es damals.
Damals, genau. In der zweiten Hand habe ich das Ding gefunden in Cottbus. Bin mit dem Zug nach Cottbus gefahren.
Und mit dem Ding dann schon wieder zurück.
Und mit dem Ding wieder zurück,
ja. Sehr cool.
Und es war schon ein raffes Auto, ne? Deiner?
Mein erstes Auto war ein Golf 2. Und zwar war das einer von denen, die schon produziert wurden, als der Golf 3 aber schon vom Band lief. Der lief dann in Eisenach, glaube ich, vom Band. Der wurde halt in der damaligen DDR war es ja nicht mehr, war irgendwie Baujahr 91 oder so, aber halt nicht in Wolfsburg produziert.
Ja.
War eine Sonderserie, oh Gott, wie hießen die? Boston, glaube ich. Ich glaube, Boston hieß der. Ich habe den für 2500 Mark, also doch sehr teuer, geschossen.
Das war eigentlich mal viel Geld für damals.
War viel Geld, auf alle Fälle.
Oh, altersmäßig viel Geld.
Und da hatte ich überhaupt keine Ahnung gehabt von Autos, habe mich über den Tisch ziehen lassen. Wie sich später halt herausstellte, war es ein Unfaller.
Ja.
Und dann hatte ich mal, also ich bin mit dem super zufrieden gewesen, der war in Ordnung für mich, hatte auch einen erhaltenswerten Zustand. Und dann hatte ich einen Unfall gehabt, ist mir hinten einer reingefahren und es war nur die Stoßstange letztendlich so verbeult, Aber ich habe dann gemerkt, die Tür geht ja gar nicht mehr richtig auf und zu. Also man musste da ein bisschen Kraftanstrengung walten lassen. Und was war passiert? Der war im Rahmen verrostet. Und durch diesen leichten Aufprall hast du das halt überhaupt gesehen. Da war auf einmal ein Loch im Schweller da unten.
Ja.
Und das ganze, die ganze Kabine war verzogen. Ja? Deshalb ging die Tür nicht richtig auf. Und das war alles schön zugespachtelt und gut gemacht. Also ich habe es echt nicht gesehen. Man hätte es im Motorraum sehen können, weil da Farbnebel am Kotflügel war.
Ja, aber 18, 19 Jahre alt wahrscheinlich. Und
war halt die Erfahrung.
War man nicht im Thema.
Gucke ich mir die Autos ein bisschen anders an.
Ja, genau.
Und war alles soweit. War ein cooles Auto. Ich habe sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Mit Sportsitzen drin. Das war halt diese Boston Sonderausstattung. Ich glaube, dass die Boston hießen, muss ich glaub mal nachgucken. Aber passend hier zu unserem Umfeld ein VW Golf 2.
Ja.
Und ich habe auf einem Dreier Golf aber den Führerschein gemacht.
Führerschein habe ich auf einem Honda Civic gemacht.
Auf einem Honda Civic?
Okay. Honda Civic, ja. So ist es. Gut, also jetzt bleibt uns nur noch euch eine... Weihnachten war schon, also ihr seid schon reichlich beschenkt worden. Zumindest wünschen wir euch das. Auch, dass ihr schöne Zeit im Kreise eurer Lieben gehabt habt, Familie oder wen auch immer man lieb hat. Wünschen jetzt ein schönes Wochenende, weil heute ist der 27., wo wir das veröffentlichen werden. Und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann wünschen wir allen ein grandioses 2025. Wir werden den Podcast weitermachen, weil wir Spaß dran haben.
Auf alle Fälle.
Und freuen uns auch auf ein aufregendes 2025 mit mindestens einer Oldtimer Rallye und vielleicht noch ein paar mehr Sachen. Ich habe ja vor, erstmalig in meinem Leben zur Mille Miglia zu gehen, als Besucher.
Natürlich. Das ist ein ambitioniertes Ziel, finde ich klasse. Vielleicht schaffen wir das ja auch mal da mitzufahren. Und ich möchte noch eine Sache ganz kurz klarstellen. Es war kein Golf Boston, den ich hatte, es war ein Madison.
Madison.
Ich habe nämlich gerade jetzt nochmal bei der Regie nachgefragt und das Logo vom Boston, das passte nicht. Ich hatte tatsächlich den Madison gehabt mit Sportsitzen drin und allem Schnickschnack, war ein gutes Auto. Schreibt uns doch mal, was euer erstes Auto gewesen ist. Vielleicht können wir das ja auch nochmal besprechen. Die nächste Ausgabe dann im neuen Jahr und dann auch wieder mit aktuellen Magazinen, aktuellen Artikeln. Für heute soll es das gewesen sein.
Jawohl.
Ganz herzlichen Dank ans Drive hier von Volkswagen in Berlin unter den Lindenecke-Friedrichstraße, wo wir sitzen durften. Jetzt ist es zum Schluss hin ein bisschen unruhiger im Hintergrund gewesen. Hier sind auch noch andere Personen, aber wir hoffen, dass das keinen Abbruch tut und ihr die Folge hier bis zum Schluss gehört habt. Vielen, vielen Dank. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns, euch 2025 an gleicher Stelle, gleiche Welle wieder begrüßen zu dürfen.
Ja, so ist es. Schöner kann man es nicht sagen. Tschüss.
Tschüss. Okay.